Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit.
Patria, Sozialismus oder Muerte.
Vaterland, Sozialismus oder der Tod. Venezuelas ungewisse Zukunft, weil Hugo Chavez als Präsident nicht vereidigt werden kann. Uneinigkeit bei der Schweizer Linken über die Abzockerinitiative.
Ja, ich glaube, dass Einzelne sich etwas instrumentalisieren lassen.
Ärgert sich SP-Präsident Löwra. Und?
Un petit génie qui remet Einstein à sa place.
Ein junges Genie, das Einstein relativiert, jubeln die französischen Medien über einen 15-jährigen jungen Forscher. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Eigentlich hätte Hugo Chavez am 10. Januar als venezolanischer Präsident erneut vereidigt werden sollen. Doch der schwer Krebskranke wird in Havanna behandelt. Wann und ob er in sein Amt eingeführt werden kann, ist ungewiss. Susanne Schmucke fasst zusammen.
Chavez solle erst einmal im Amt bleiben, erklärte Vizepräsident Maduro im Staatsfernsehen. Die Vereidigung könne später vor dem obersten Gerichtshof nachgeholt werden. Chavez ist seit Wochen in Kuba, wird dort wegen seiner Krebserkrankung behandelt. Die Frage ist, ob die Vereidigung gemäß der venezolanischen Verfassung überhaupt verschoben werden kann. Vize Maduro argumentierte, Chavez sei nur vorübergehend abwesend, daher sei die Sonderregelung gerechtfertigt. Die Opposition spricht von Willkür. Hugo Chavez war Anfang Oktober als Präsident Venezuelas wiedergewählt worden. Weil der 69-Jährige aber schwer krank ist, kann er die neue Amtszeit womöglich gar nicht mehr antreten. Die Regierung spricht mittlerweile von einem sehr ernsten Zustand. Nicolás Maduro gilt als möglicher Nachfolger. Innerhalb der Partei könnte es einen Machtkampf geben, sollte Chavez nicht mehr regieren können.
Was wären Venezuela, Lateinamerika und die globale Linke ohne ihre Ikone Hugo Chavez? Das thematisieren wir nach den Nachrichten des Tages, die Roland Luder zusammengestellt hat.
Frankreich will seine Staatsangehörigen, die in der Schweiz von Pauschalsteuern profitieren, zur Kasse bitten. Ab sofort sollen in der Schweiz lebende Franzosen Einkünfte, die sie in Frankreich erzielen, auch dort versteuern. Das haben die französischen Steuerbehörden entschieden. Das eidgenössische Finanzdepartement bestätigte eine Meldung der Westschweizer Zeitung Le Temps. Die Schweiz sei über den französischen Erlass nicht offiziell informiert worden. Der Mord am Freiburger Au-pair-Mädchen Lucy wird ein Fall für das Bundesgericht. Der verurteilte Täter akzeptiert seine lebenslange Verwahrung nicht und zieht das Urteil des Aargauer Obergerichts weiter. Das bestätigte sein Verteidiger gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Das Obergericht hatte im Oktober geurteilt, der 29-jährige Täter sei dauerhaft nicht therapierbar. Er hatte 2009 die damals 16-jährige Lucy in seine Wohnung in Baden gelockt und dann umgebracht. Aus der syrischen Hauptstadt Damaskus werden neue Explosionen gemeldet. In einem christlichen Quartier in der Altstadt sei eine Granate eingeschlagen, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mit. Sie berichtete auch von Luftangriffen in der Umgebung von Damaskus. Es habe zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. Die Beobachtungsstelle steht den Gegnern des syrischen Präsidenten Assad nahe. Im nordirischen Belfast hat es erneut Krawalle gegeben. Laut der Polizei haben 300 pro-britische Demonstranten die Sicherheitskräfte angegriffen, mit Feuerwerkskörpern und Wurfgeschossen. Dabei seien mehrere Beamte verletzt worden. Zahlreiche Personen seien festgenommen worden. Die Demonstranten fordern, auf dem Rathaus solle wieder ständig die britische Flagge wehen. Zudem solle Nordirland Teil Großbritanniens bleiben und nicht mit der Republik Irland vereint werden. Wenn Mario Monti erneut zum italienischen Ministerpräsidenten ernannt wird, dann will er als erstes das Wahlrecht ändern. Das kündigte Monti über Twitter an. Er hatte sich über den Kurznachrichtendienst den Fragen von Wählerinnen und Wählern gestellt. Das jetzige Wahlrecht fördere Kleinparteien und das sei Italiens nicht würdig, so Monti. Monti will ein Bündnis von Mitteparteien in die kommenden Parlamentswahlen führen. Sie finden Ende Februar statt. Für die insolvente Schweizer Petroplus-Raffinerie in Nordfrankreich ist es nach wie vor schwierig, einen Käufer zu finden. Das sagte Frankreichs Präsident Hollande nach Gesprächen mit den Gewerkschaften. Auch der Staat könne die Raffinerie nicht übernehmen. Hollande hat aber Finanzhilfe in Aussicht gestellt. Es sind rund 500 Arbeitsplätze in Gefahr. Petroplus hatte vor einem Jahr Insolvenz angemeldet. Der Meeresboden vor der Küste Alaskas hat heute heftig gebebt. Eine Tsunami-Warnung für den südwestlichen Teil von Alaska und die Westküste Kanadas wurde nach kurzer Zeit aufgehoben. Riesenwellen hatten sich keine gebildet. Die Stärke des Erdbebens betrug gemäß der amerikanischen Erdbebenwarte 7,5. Das Zentrum lag 100 Kilometer vor der Küste der Ortschaft Craig im Südzipfel Alaskas. Der Schweizer Langläufer Dario Colonna hat in der Tour de Ski im italienischen Val di Fiemme die Spitzenposition übernommen. Einzelheiten von Sportredaktor Fritz Bischoff.
Er wird die morgige Schlussetappe als Leader mit 6,5 Sekunden Vorsprung auf den Russen Alexander Lekov in Angriff nehmen. Colonna hielt sich im heutigen Massenstartrennen über 15 Kilometer in Val di Fiemme stets in der Spitzengruppe auf, konnte sich bei den drei Sprints unterwegs 24 Bonussekunden sichern und wurde am Ende Elfter. Trotzdem wurde im Gesamtklassement von Lekov überholt, der sich 27 Sekunden gesichert hatte und mit dem besseren Finish aufgewartet hatte. In diesem Finish behinderte der Russe jedoch den Deutschen Tobias Angerer regelwidrig. Dies trug ihm 15 Sekunden Strafzeit ein und ein Abrutschen hinter Dario Colonna auf den zweiten Platz der Gesamtwertung. Sieger des heutigen Rennens wurde im Übrigen der Kasache Alexei Poltoranin. Im letzten Springen der Vierschanzentournee von morgen Sonntag in Bischofshofen sind zwei Schweizer für den ersten Durchgang qualifiziert. Simon Amann als heutiger 28. der Qualifikation und Gregor Deschwanden als 50. und damit letztmöglicher Teilnehmender.
Und noch das Wetter. Morgen Sonntag gibt es zähen Hochnebel. Die Obergrenze liegt zwischen 1000 und 1400 Metern. Darüber ist es sonnig. Im Osten gibt es noch einzelne Restwolken. Die Temperatur liegt bei 8 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn 20 bis 23 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Venezuela ist Hugo Chavez. Was wäre Venezuela ohne Chavez? Gewerkschaften und SP marschieren getrennt bei der Abzockerinitiative. Indiens Polizei weist Vorwürfe im Vergewaltigungsverbrechen zurück. Und Young Einstein ist Franzose. Die erstaunliche Forschung eines 15-Jährigen. Hugo Chavez, eine Kultfigur der Linken in Lateinamerika und vielleicht sogar weltweit, kann am 10. Januar nicht zum vierten Mal als Präsident Venezuelas vereidigt werden. Zu schwer ist seine Krebserkrankung. Kein Problem, sagt Vizepräsident Maduro, es handle sich lediglich um eine Formalität, die Vereidigung werde einfach verschoben. Ist das so einfach, vor allem ist das verfassungskonform? Das habe ich den Lateinamerika-Korrespondenten Klaus Ehringfeld gefragt.
Das ist meines Erachtens nicht verfassungskonform, weil das Mandat von Chavez am 8. Januar oder am 9. Januar endet und am 10. Januar beginnt das neue Mandat. Und es gibt keine Regelung in der Verfassung, die einen gleitenden Übergang vom alten Mandat in das neue Mandat vorsieht. Daher müsste er erscheinen oder er müsste zumindest seine Hand auf die Verfassung legen, irgendwo in der Welt und sagen, ich schwöre auf diese Verfassung. Das wird er aber nicht tun können. Insofern endet sein Mandat am 9. Januar und dann haben wir ein verfassungsrechtliches Problem.
Wie reagiert denn die Opposition? Denn würde es Neuwahlen geben, würde sie ohnehin nicht gewinnen.
Die Opposition hat sich bisher in den letzten Tagen zurückgehalten. Sie hat zuvor immer wieder gefordert, wir wollen wissen, wie steht es um die Gesundheit unseres Präsidenten. Jetzt weiß sie seit zwei Tagen, er ist krank, er hat Krebs, das wussten wir immer, aber er hat auch eine schwere Lungenentzündung. Nun sind sie informiert und müssen gucken, wie gehen sie mit diesem rechtlichen Vakuum um, das folgt auf die Nichtvereidigung. Neuwahlen können für sie nicht in Frage kommen im Augenblick, weil sie haushoch verlieren würden. Sie haben keinen Kandidaten, den sie präsentieren können. Sie müssen sich noch neu sortieren nach den schweren Wahlschlappen vom Dezember und vom Oktober. Und was wir nicht unterschätzen dürfen, gerade in Lateinamerika, der Sympathiebonus, der Mitleidbonus, der Solidaritätsbonus, den jeder Kandidat aus dem Chavez-Lager bekommen würde, würde diesen mit einer großen Woge in das neue Amt wieder hineinspülen.
Angenommen, Hugo Chavez stirbt, wie groß ist das Risiko eines Machtkampfs innerhalb der Chavisten um die Nachfolge?
Im Augenblick würde ich sagen, das Risiko ist relativ gering, weil Chavez vor seiner letzten Operation Mitte Dezember gesagt hat, mein Nachfolger würde dieser. Und er hat auf Nicolas Maduro gezeigt, den damaligen Außenminister und Vizestaatspräsidenten. Er hat gesagt, ich will, dass ihr ihn auch wählt, wenn ich nicht mehr antreten kann. Das heißt, Chavez, der alles überstrahlende Chavez, die große Figur Venezuelas, hat gesagt, wer sein Nachfolger sein wird. Jeder, der sich aus seiner Deckung wagt und sagt, ich zweifle daran, wird es natürlich mit der gesammelten Breite der Bevölkerung, die Chavez unterstützen und auch in der Politikkaste, das Problem bekommen, dass sie sagen, wenn unser Herr und Meister gesagt hat, Herr Maduro soll es werden, dann müssen wir das auch respektieren. Auf der einen Seite ist deswegen ein Machtkampf nicht sehr wahrscheinlich. Auf der anderen Seite Diosdado Cabello, der alte und vermutlich neue Parlamentspräsident, ist selber sehr ambitioniert, möchte selber Staatspräsident werden und ist konservativer, hat besondere Kreise in Venezuela hinter sich wie Militär und Unternehmer und er könnte sich aus der Deckung wagen und irgendwann mal sagen, ich will aber gerne.
Hat denn Maduro das Zeug dafür, das Erbe von Chavez anzutreten?
Maduro ist natürlich wie kein anderer Politiker auch in Venezuela mit dem Charisma begabt oder ausgestattet, das Chavez hatte. Er ist eher trocken, er ist ganz still, er ist ein Arbeiter nach innen, der aber nicht nach außen geht, nicht die großen Reden hält, nicht vor den Kameras singt, nicht stundenlang mit der Bevölkerung redet. Allerdings ist er einer, der genau auf Punkt und Komma die Politik umsetzen wird, die Chavez gemacht hat. Insofern hat er vielleicht inhaltlich das Zeug dazu, aber er hat nicht das Zeug dazu, emotional die Bevölkerung so stark hinter sich zu bringen, wie Chavez das konnte.
Was unterscheidet Maduro und Cabello inhaltlich?
Cabello ist ein Militär. Cabello würde versuchen, die abgewanderten venezolanischen Unternehmer aus dem Ausland zurückzuholen. Er würde eine freundlichere Politik gegenüber den multinationalen Unternehmen machen, die Chavez aus dem Land gedrängt hat. Es sind innerhalb des linken Spektrums Nuancen, die durchaus interessant sind. Links sind sie beide, bloß der eine ist ein radikaler Linker, der andere ein gemäßigter Linker.
Spielt es denn eine Rolle, wer und wie den Ölreichtum von Venezuela verteilt?
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der neue Präsident oder auch Chavez, wenn er zurückkommen sollte in sein Amt, das Unternehmen PDVSA, das staatliche Ölunternehmen, wieder auf Vordermann bringt. Venezuela sitzt auf einer der größten Ölreserven der Welt, aber das Unternehmen ist nicht auf der Höhe der Zeit. Das heißt, er hat in den vergangenen Jahren nicht genug investiert, damit dieses staatliche Ölunternehmen auch die Reichtümer fördern und verkaufen kann. Investitionen in Raffinerien und in Förderungskapazitäten blieben einfach aus. Das Geld wurde in Armutsprojekte und ins Ausland investiert. Das heißt, die Förderung Venezuelas sinkt und damit auch der Reichtum und das Geld, das die neue Regierung oder auch die alte Regierung verteilen können.
Was bedeutet ein Tod von Hugo Chavez für Kuba oder Nicaragua, die ja wirtschaftlich von Venezuela abhängig sind? Was bedeutet es international, wenn diese Ikone der Linken mit dem Stichwort Sozialismus des 21. Jahrhunderts stirbt?
Wirtschaftlich wäre es vor allem für Kuba, aber auch für Nicaragua ein Desaster. Wenn Chavez sterben würde und der Nachfolger, würde die wirtschaftliche Hilfe auch nur ein kleines Stück reduzieren, haben beide Länder extreme Schwierigkeiten zu überleben. Das gilt in Maßen für Ecuador, das gilt in Maßen für Bolivien, das gilt auch in Maßen für viele kleine karibische Staaten, die Herr Chavez massiv mit begünstigtem oder vergünstigtem Öl unterstützt hat. Die werden extreme Probleme bekommen. International oder auf lateinamerikanische Ebene gehoben, glaube ich, ist es einfach ein großer Verlust einer Ikone, eine Identitätsfigur einer relativ radikalen Linken, die immer einen sehr starken Gegenkurs zu den USA gefahren hat, die die USA als das Böse charakterisiert haben, als die Achse des Bösen, wenn Sie so wollen, die in Lateinamerika intervenieren, die ihre Interessen durchsetzen und vor allem, die die Armen und sozial Schwachen nicht ins Auge gefasst haben. Das ist meines Erachtens das größte historische Verdienst von Hugo Chavez, dass er es nach den neoliberalen 90er Jahren geschafft hat, das Augenmerk auf den Teil der lateinamerikanischen Bevölkerung zu werfen, die immer im Schatten stehen, weil sie nicht genügend zu essen haben, kein sicheres Dach über dem Kopf haben und keine vernünftige Arbeit haben. Wir reden hier von Leuten, von Menschen, von mehr als 250 Millionen Menschen.
Wird ein Tod von Hugo Chavez die Stellung der USA in Lateinamerika stärken?
Das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwer zu beurteilen, aber sicher ist, dass sie mit dem Tod von Hugo Chavez ihren größten Gegner und ihren härtesten Kritiker und auch ihren, sagen wir, größten Polemisierer verlieren würden. Also Chavez hat ja die USA durchaus mehrfach durch den Kakao gezogen und nicht nur hart kritisiert. Diese Figur verschwindet und es bleiben auf der Linken Figuren wie der frühere brasilianische Präsident Lula da Silva oder die jetzige brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff, die auch kritisch gegenüber den USA sind, aber immer in Dialogbereitschaft mit den USA waren, was man von Chavez nicht behaupten kann. Chavez' einziger Dialog war im Grunde ein Monolog gegen die USA. Er hat immer über die USA geredet, aber nicht mit den USA. Da ist er, im Augenblick sehen wir mal von Kuba ab, der Einzige, der diesen harten Kurs gegen die USA gefahren hat.
Klaus Ehringfeld ist freier Lateinamerika-Korrespondent. Am 3. März kommt die Abzockerinitiative von Thomas Minder vors Volk. Die populäre Initiative will Lohnexzesse bei Managern und Verwaltungsräten bekämpfen, aber sie spaltet ausgerechnet die politische Linke. Die Mehrheit der SP ist dafür, prominente Abweichler und die Gewerkschaften werben aber für den Gegenvorschlag des Parlaments. Raphael Vollmatt.
Für SP-Präsident Christian Löwra ist der Fall klar. Am 3. März soll die Bevölkerung ein Ja zur Abzockerinitiative in die Urne legen.
Die Initiative erlaubt einfach, ein klares Zeichen zu geben. Sie erlaubt auch, den Grundstein zu legen für eine Kampagne zur Verteilungsgerechtigkeit.
Ein Zeichen setzen gegen überrissene Löhne, gegen die Bonikultur und für mehr Umverteilung. Löwra vertritt damit klar den Kurs seiner Partei. Anfang Dezember haben die SP-Delegierten fast einstimmig die Ja-Parole zur Initiative gefasst. Trotzdem bezweifeln wichtige Exponenten der Partei, dass die Minderinitiative das richtige Mittel gegen Abzockerei ist. Die Initiative stärkt die Rechte der Aktionäre. Sie könnten künftig an der Generalversammlung bindend über die Löhne von Unternehmensleitung und Verwaltungsrat abstimmen. Aber eine Lohnobergrenze oder Lohnbeschränkung ist in der Initiative nicht vorgesehen. Deshalb lehnt der Baselbieter SP-Ständerat Claude Janiak die Initiative ab.
Es ist auch so, dass die Aktionäre eigentlich über alles das Sagen haben, zu jedem Zeitpunkt. Aber die Löhne selber, das Thema Lohn, kommt in keiner der 24 Forderungen von Herrn Minder vor.
Die Initiative sei also eine Mogelpackung, die das Problem nicht löse. Besser sei da der Gegenvorschlag des Parlaments, der in einigen Punkten weitergehe als die Initiative, so Janiak.
Beispielsweise können Boni, die ungerechtfertigterweise bezogen worden sind, zurückgefordert werden. Das war bis jetzt nicht der Fall.
Die Gegner glauben gar, die Initiative könnte negative Auswirkungen haben. Denn die Aktionäre sollen zwingend den Verwaltungsrat jedes Jahr wiederwählen oder abwählen müssen. Dies fördere ein kurzfristiges Denken und gefährde eine langfristige Geschäftspolitik, bemängeln die Gewerkschaften, die für einmal nicht mit der SP mitziehen. Daniel Lampert, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, bekämpft deswegen die Initiative.
Erstens wird es so aggressive Aktionäre, Heuschrecken, Reiter wird es stärken, das ist schlecht für die Arbeitsplätze. Zweitens, sie wird wahrscheinlich nichts nützen, wie all diese Abstimmungen auch im Ausland und in der Schweiz zeigen gegen diese Lohnexzesse. Und drittens, wenn sie etwas nützt, geht das Geld an die Aktionäre und die sind eigentlich auch etwas Abzocker.
Nun widerspricht seinerseits Christian Löwra. Dass die Abzockerinitiative am Ende Heuschreckeninvestoren gar nützen könnte, das glaubt der SP-Präsident nicht.
Dass die Aktionärsdemokratie auch Hedgefonds zugutekommt, ist mir klar. Die Initiative ändert aber diesbezüglich praktisch nicht. Man muss mir nicht sagen, dass die jährliche Wiederwahl des Verwaltungsrats sehr viel ändert. Ob sie für 3 oder 1 Jahr gewählt werden, spielt diesbezüglich keine Rolle. Das ist wirklich Buchstabenreiterei.
Löwra hat denn auch kein Verständnis für die Abweichler in den eigenen Reihen.
Ich glaube, dass Einzelne sich etwas instrumentalisieren lassen. Wenn sie den Gesamtkontext schauen würden, dann wäre es auch für sie klar, dass wir ein großes Interesse haben an einem Sieg von dieser Abzockerinitiative.
Daniel Lampert vom Gewerkschaftsbund weist seinerseits den Vorwurf zurück, er lasse sich vor den Karren der Bürgerlichen und der Wirtschaft spannen.
Wir müssen eine Empfehlung abgeben, die gut ist für die Arbeitnehmenden. Wir haben Gegenvorschlag und Minderinitiative analysiert. Wir sind zum Schluss gekommen, Lehreinlegen. Diese Position vertreten wir.
Auch wenn einige Exponenten der SP diese Argumente der Gewerkschaften teilen. Der SP-Mehrheit liefert der Name der Initiative wohl einen guten Steilpass, um ein Zeichen gegen die Abzockerei zu setzen.
Die indische Polizei weist den Vorwurf zurück, sie habe den Opfern der grausamen Gewalttat, einer vergewaltigten und getöteten Inderin und ihrem Freund, nur unzulänglich und zu spät geholfen. Der junge Mann hat in einem Interview schwere Vorwürfe erhoben und die Nachrichtenagentur DPA berichtet, dass Helfer von Gewalttaten in Indien oft selbst in die gefährlichen Mühlen der Bürokratie geraten und deshalb nicht eingreifen. ARD-Korrespondent Kai Küstner.
In seinem ersten Interview nach der Tat überhaupt durchlebt der Freund des Vergewaltigungsopfers noch einmal die traumatisierenden Ereignisse vom 16. Dezember. Und er erhebt schwere Vorwürfe, vor allem gegen die Polizei. Blutend und nackt hätten er und die junge Studentin nach den brutalen Misshandlungen am Straßenrand gelegen. Die Polizei kam mit 3 Streifenwagen, aber die Beamten haben sich lange darüber gestritten, wer denn eigentlich zuständig sei. Ich habe immer wieder um Hilfe gerufen. Und während die Polizisten diskutierten, habe ich Passanten gebeten, uns Kleidungsstücke zu geben, damit wir uns wenigstens zudecken konnten. Die Leute fragten uns, was ist passiert? Viel zu viel Zeit sei also verstrichen, kostbare Zeit, so die Anklage des jungen Inders. Auch seien die um ihr Leben kämpfende Freundin und er dann nicht in das nächste Krankenhaus gebracht worden, sondern in ein weiter entfernt liegendes. Vorwürfe, gegen die sich die Polizei Neu-Delis in einer eigens einberufenen Pressekonferenz zur Wehr setzte. Minutiös schilderte der zuständige Beamte den Verlauf aus Polizeisicht.
Call received by the PCR.
Um 22.24 Uhr erreichte den Streifenwagen Zebra 54 der Anruf. Der Wagen erreichte den Ort des Geschehens um 22.29 Uhr. Zebra 54 hat diesen Ort zusammen mit den Opfern um 22.39 Uhr wieder verlassen. Die Zeit dazwischen wurde genutzt, um die beiden in dem Wagen unterzubringen und um ein Betttuch zu organisieren, um sie zu bedecken. Nur 15 Minuten seien also verstrichen nach dem Eintreffen der Streifenwagen. Weitere 16 Minuten später habe man das Krankenhaus erreicht. Allerdings hatte es nach Angaben des jungen Mannes zuvor schon eine ganze Weile gedauert, bis überhaupt jemand zu helfen bereit war, nachdem ihre Peiniger sie auf die Straße geworfen hatten. Ich habe versucht, durch Winken auf mich aufmerksam zu machen. Rikschas, Autos, Motorräder verlangsamten ihre Fahrt. Die Menschen sahen uns auch, aber niemand hielt an. 20 bis 25 Minuten lang passierte gar nichts. Dann endlich fand sich doch jemand, der per Handy sofort die Polizei rief. Fast 3 Wochen nach der Tat, die ganz Indien aufgewühlt und aufgerüttelt hat wie kaum ein Ereignis zuvor, hat der Freund des Vergewaltigungsopfers sein öffentliches Schweigen also gebrochen. Er beschreibt im Interview mit dem indischen Fernsehsender Zee News, wie sie beide zuvor den mit Vorhängen und getönten Scheiben versehenen Bus bestiegen hatten. Sogar noch für die bevorstehende Fahrt bezahlten. Einige der 6 Männer im Bus hätten so getan, als seien sie Passagiere. Die Männer im Bus haben dann begonnen, sich daneben zu benehmen. Sie schlugen mich. Mit 3 von ihnen wurde ich in einen Kampf verwickelt. Als ich mich wehrte, kamen 2 weitere hinzu und droschen mit einer Eisenstange auf mich ein. Meine Freundin schrie um Hilfe. Sie hat sogar versucht, dazwischen zu gehen, um mich zu retten. Auf grausamste Art und Weise misshandelten die Männer anschließend die tapfere Studentin. Der 28-Jährige offenbart in dem Interview auch, wie er seine Freundin vor ihrem Tod im Krankenhaus besuchte. Sie habe gelächelt, berichtet er. Ohne ihn jedoch, so zitiert er die Studentin, hätte sie nie eine Beschwerde gegen ihre Peiniger eingereicht. Ich habe entschieden, wir müssen dafür sorgen, dass die Täter bestraft werden, sagt der junge Mann in dem Interview. Am Montag müssen die Beschuldigten vor Gericht erscheinen.
Mach mal, sagte der Vater, ein französischer Astrophysiker, seinem 15-jährigen Sohn Neil Abata und gab ihm ein Problem über sogenannte Zwerggalaxien zum Pröbeln. Was dabei rauskam? Eine Titelgeschichte in der renommierten Zeitschrift Nature und eine Theorie, die das heute gültige Weltbild der Physik und die von Einstein in Frage stellt. Aus Paris, Rudi Mäder.
Die Geschichte sorgt in Frankreich für dicke Schlagzeilen. Gymnasiast stellt Einsteins Relativitätstheorie in Frage, titelt das Nachrichtenmagazin Le Point, und der Fernsehsender TF1 spricht von einem kleinen Genie.
Un petit génie qui remet Einstein à sa place et qui vient de publier sa découverte dans la très prestigieuse revue américaine Nature.
Nun, ganz allein hat der 15-jährige Neil Ibata das natürlich nicht geschafft. Sein Vater ist Astrophysiker und arbeitet am Observatorium von Straßburg. Er hat dem Sohn ein Praktikum am Observatorium ermöglicht, ihm einige Computerprogramme erklärt und ihm den Auftrag erteilt, Modelle für die Bewegungen von Sternen und kleinen Galaxien zu entwickeln. Vater Rodrigo Ibata.
Ça semble difficile, mais en fait, les maths sont des maths aussi de collège qu'on peut faire.
Das scheint schwierig, doch am Gymnasium lernt man die dazu notwendige Mathematik. Der 15-jährige Neil macht sich mit Begeisterung an die Arbeit und untersucht sogenannte Zwerggalaxien, die um unsere Nachbargalaxie Andromeda-Nebel kreisen, ähnlich wie sich die Planeten um die Sterne drehen.
J'ai joué avec les données que l'équipe de mon père avait mesurées, c'est-à-dire la distance et la vitesse de ces galaxies naines.
Ich habe mit den Daten gespielt, die das Forschungsteam meines Vaters erarbeitet hat, also mit der Geschwindigkeit und Distanz dieser Zwerggalaxien.
Assez vite, on s'est rendu compte que ces galaxies naines tournaient dans un sens autour de la galaxie d'Andromède. C'était les galaxies qui étaient alignées sur ce plan.
Ziemlich schnell wurde aufgrund der Computermodelle klar, dass die Zwerggalaxien sich in einer Richtung um die Hauptgalaxie drehen und dass eine große Zahl von ihnen, praktisch die Hälfte, gewissermaßen auf einer Ebene liegen, auf einer ganz dünnen Scheibe. Das war überraschend, denn bisher hatten die Astrophysiker angenommen, dass die Bewegungen dieser Zwerggalaxien zufällig sind und dass es kein Muster gibt. Mit dem derzeit gültigen Wissen ist die Entdeckung auf alle Fälle nicht zu erklären. Vater Rodrigo Ibata.
Il faudra voir si on doit réviser les théories de formation des galaxies, réviser la théorie de gravité ou bien quelque chose d'autre.
Wir müssen schauen, ob wir die Theorie zur Entstehung der Galaxien ändern müssen, die Theorie der Gravitation oder sonst etwas. Die Welt der Wissenschaft ist in Aufregung. Denn die heute gültige Gravitationstheorie wurde von keinem geringeren als von Albert Einstein entwickelt. Für den 15-Jährigen sind die Neujahrsferien nicht sehr ruhig verlaufen. Pausenlos spricht er am Telefon mit Journalisten aus aller Welt. Dabei sollte er doch Französisch büffeln. Kleiner Trost, in Mathematik scheint er einigermaßen à jour zu sein.
Aus Paris, Rudi Mäder. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Susanne Schmucke. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.